ARD Sounds.
Willkommen zum Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Heute mit viel Poesie, mit Lyrik von Uwe Kolbe, der in seinem jüngsten Gedichtband Das Alter der Elbe variantenreich die Elbe besingt. Flüsse wie die Elbe münden bekanntlich in andere Gewässer. Deshalb heißt eines von Uwe Kolbes neuen Gedichten einfach Ihr Mund.
Ihr Mund. Sie hat einen Adlermund für stolze böhmische Kinder. Sie hat einen Moldaumund für lange und traurige Lieder. Sie hat einen Elstermund, blau von den Libellen der Röder. Sie hat einen Muldemund mit ungefähr 7 Siegeln. Sie hat einen Saalemund, schwingend, empfänglich. Sie hat einen Havelmund, der spricht auch verständlich. Sie hat einen Alstermund, der tut wie die Sphinx wenig kund. Sie hat einen Mund ohne Dank, der alles von allen Mündern trank.
Uwe Kolbe, mehr zu seinem Gedichtband Das Alter der Elbe in dieser Stunde, in der Sie auch eine Rezension des neuen Romans von Lilly King erwartet. Herzkönig.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Komplexe Liebesromane waren und sind einfach das Genre, das Lilly King fasziniert und in dem sie sich am liebsten tummelt. 2014 feierte die amerikanische Bestsellerautorin ihren internationalen Durchbruch mit ihrem Roman Euphoria über die Ethnologin Margaret Mead und deren Liebesleben. Dem folgten 2020 der Roman Writers and Lovers sowie 2021 der Erzählungsband Hotel Seattle. Und ihr nun auf Deutsch vorliegender neuer Roman, so beteuert Lilly King, hätte wirklich mal etwas anderes sein sollen, ursprünglich.
It's funny, I was writing another novel, kind of murder mystery.
Ich saß an einem neuen Roman, eine Art politischer Mörder-Mystery. Und ich schreibe eigentlich weder Mörder-Mysteries noch politische Romane. Ich kam bis Seite 90, da merkte ich, dass mich eigentlich nur die Familie interessierte und nicht die Leiche auf der ersten Seite. Mitten in diesem Frust schickte mir meine Freundin und Berufskollegin Ann Patchett ihr Manuskript und beim Lesen dachte ich mir, ihr macht es so viel Spaß und ich habe überhaupt keinen Spaß, aber ich will Spaß haben.
She's just having so much fun and I'm not having any fun and I want to have fun.
Und diesen Spaß hatte sie offensichtlich, denn der Erfolg ihres nunmehr 6. Romans, Herzkönig, der auf der Shortlist des diesjährigen Women's Prize for Fiction gelandet ist, spricht für sich. Kirsten Böttcher hat Lilly Kings Herzkönig gelesen.
Und sie hat es wieder getan. Nach ihrem preisgekrönten Euphoria-Erfolg und Writers and Lovers ist in Herzkönig wieder eine Dreiecksbeziehung der Fixstern eines temporeichen Liebesromans. Aber nicht nur. Wir befinden uns in den 80er Jahren. Im letzten Jahr ihres Literaturstudiums lernt Jordan Sam und Yash kennen. Zwei hochtalentierte Kommilitonen und symbiotische Freunde, die zusammen in der Villa eines Professors wohnen. Zunächst geht Jordan mit dem tiefgläubigen Sam aus, lebt quasi mit ihm und Yash in der altmodischen Villa, Henry James oder David Hume lesend, wird in ihrem Ehrgeiz, Schriftstellerin zu werden, gepusht. Sam zieht sie sexuell an, Yash fordert sie intellektuell.
Als Spezies verbessern wir uns nicht gerade. Wie kannst du sowas sagen? Die gesamte Literatur beruht auf dem Versprechen, dass wir uns ändern und wachsen können, dass wir Erkenntnisse gewinnen, uns bessern und unsere Fehler einsehen können. Zu spät. Ist dir das nie aufgefallen? Es ist immer zu spät. Ödipus, Macbeth, Raskolnikow. Für sie, aber nicht für uns. Wir haben uns gebessert. Ich glaube nicht, dass ich ohne den Glauben an moralischen Fortschritt leben könnte. Und ich könnte mir keine Lügen erzählen. Neben dem Jammern und Schaudern gibt es eine Menge Schönheit, wie Aristoteles sagt, unsere legendäre Befindlichkeit. Das ist das Leben für dich? Eine Tragödie? Mir gefällt es hier.
Nach ihrer Trennung von Sam merkt sie erst, wie sehr ihr Yash fehlt. Er wird ihre erste große Liebe. Spitzname? Herzkönig.
It's about a senior in college who goes on a bad date with a smart guy.
Mein Roman erzählt von einer College-Studentin, die ein schlechtes Date mit einem smarten Typen hat, was ihr ganzes Leben verändern wird. Es geht also um die erste große Liebe, die eine, mit der du nicht zusammenbleibst, die du aber lieben wirst für den Rest deines Lebens. Es geht um die vielen Arten von Liebe und wie sie sich verändert im Lauf der Jahre.
Lily King verrät es schon. Die Beziehung zerbricht und Jordan lebt mit dem Groll, dass Yash sie sitzen gelassen hat. Thematisch scheint das alles nicht unbedingt originell. Doch gleich die Autorin das mittels konzisem, dialogischem Stil und einem raffinierten Aufbau wieder aus. Tragödienähnlich, wir erinnern uns an Yashs Motto des Lebens als Tragödie, erzählt King dreigeteilt. Zunächst die Campus-Love-Story, dann Zeitsprung in Jordans Leben zwei Jahrzehnte später, als Yash sie als erfolgreiche Schriftstellerin und Mutter zweier Kinder überraschend besucht. Und in Teil 3 gibt es ein Wiedersehen des Campus-Trios, eine Art Revision der gegenseitigen Liebe, der angenommenen Wahrheiten und Erinnerungen. Mehr sei hier nicht verraten. King erzählt aus Jordans Perspektive. Aber liegt die Schuld der gescheiterten Beziehung wirklich bei Yash? Im letzten Teil des Roman-Triptychons entfalten sich die Geheimnisse, die mehrdimensionalen Wirklichkeiten. Im Waterstone-Podcast räumt Lady King ein:
Oh, I'm very impartial.
Ich bin unparteiisch. Er könnte recht haben. Ich weiß, wie die Erinnerung arbeitet und wie schlecht sie eigentlich ist. In diesem Sinne würde ich Jordan nicht unbedingt vertrauen.
Was wird aus unserer ersten großen Liebe? Würden wir heute anders entscheiden, anders lieben, der Person etwas anderes sagen? Universelle Fragen, die einem sofort unter die Haut kriechen. Fragen, die zum Weiterdenken animieren. Und ebenfalls animierend, Lily King ist eine Meisterin im Entfalten zwischenmenschlicher Anziehung, dieser härchenaufstellenden Spannung, sodass man allen, die Literatur lieben und bibliophile Liebende lieben, diese soghafte Tour de force durch Gefühl und Zeit nur ans Herz legen kann. Ja, man könnte der 63-jährigen Schriftstellerin vorwerfen, dass ihre Figuren ein eitles Bücher-Name-Dropping betreiben. Man könnte das aber auch als herausfordernde Leseliste begreifen. Man könnte King vorwerfen, ihre perfekt gebildeten Figuren müssten keine wirklichen Probleme lösen, doch andererseits sind sie zu komplex. Herzkönig erfindet den Liebesroman per se nicht neu. Und doch gelingt Lily King ein Buch, das man gern weiterempfiehlt, auf das zutrifft, was die Schriftstellerin ihre schreibende Heldin sagen lässt.
Ein großer Roman, ein wahrhaft großer, fängt nicht nur eine bestimmte fiktive Erfahrung ein, sondern verändert und intensiviert das eigene Leben. Er bewahrt es wie in einer Zeitkapsel.
Lily Kings Roman Herzkönig ist aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet bei C.H. Beck erschienen für 24 Euro. Das war eine Rezension von Kirsten Böttcher. Ich hatte es tatsächlich schon wieder vergessen, aber mit diesen Worten beginnt einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Romane der jüngeren Vergangenheit. Suchend, der Strom schien sich zu straffen in der beginnenden Nacht, seine Haut knitterte und knisterte. Der Strom, von dem in der Ouvertüre von Uwe Tellkamps Der Turm die Rede ist, ist die durch Dresden fließende Elbe. Seine Vorfahren, so erzählt es Tellkamp gern, seien Elbschiffer gewesen. Und mit der Elbe verknüpfen sich für ihn viele Kindheitserinnerungen. Nicht umsonst hat Tellkamp mal geschrieben, die Elbe war unser Mississippi. In Fernsehdokus hat man den Autor schon durch die Dresdner Elbauen wandeln sehen. An einem Langgedicht über eben diesen Fluss soll Tellkamp seit Jahr und Tag schreiben, Arbeitstitel Nautilus. Zumindest hat er dieses lyrische Großprojekt vor bald 20 Jahren, 2007, einmal annonciert. Ein anderer in Dresden lebender Autor ist Uwe Kolbe. Flüsse, überhaupt das Wasser, spielen in dessen Werk eine wichtige Rolle. Markante Buchtitel wie »Die Farben des Wassers« oder »Vineta« weisen darauf hin. Vielleicht ist auch das eine familiäre Prägung. Die Eltern des heute 68-jährigen Lyrikers Uwe Kolbe waren Binnenschiffer auf der Elbe. Diesem Strom, in Tschechien entspringend und hinter Hamburg in Cuxhaven in die Nordsee mündend, ist sein neuer Gedichtband gewidmet. »Das Alter der Elbe« heißt er. Und es ist eine vielfache Erkundung, geografisch, historisch, autobiografisch und poetisch sowieso. Und an seinem Wohnort Dresden nahm Uwe Kolbes eigene Reise entlang der Elbe ihren Anfang. Nils Beindke hat das Alter der Elbe gelesen und mit dem Dichter Uwe Kolbe darüber gesprochen.
Der Strömung entgegen, vorwärts, den kühleren, hügeligen Gegenden zu. Das Salz ist lang ausgeschüttet, das Meer leckt mit seinen Zungen an Dämmen. Da steht wer und schaut, als gäbe es noch was zu staunen.
Und zu staunen gibt es viel bei diesen fortwährenden Bewegungen auf und an der Elbe auf 1094 Kilometern in der Mitte Europas, von Ost nach West, von Süd nach Nord. Landschaften, Städte, Zeitschichten, Erinnerungen, darunter auch an die deutsche Teilung, Meditationen. Etwa auf der Reise, so der Titel dieses Gedichts von Uwe Kolbe, beim Blick in den Nachthimmel. Der schweigende Brand der Gestirne heißt es da, und weiter wie eines wagenlenkenden Sohns, der durch das große Tor drängte.
Wie zugewandt in den Steinen, zugewandt in den schönen Kieseln, den Grund wieder aufzufüllen, den Farben neue Namen zu finden und bald auch, bald den Gestirnen. Noch wagt niemand so eine Reise, noch wagt niemand so ein Glück. Wo ich meinen Finger ins Wasser stecke, da kommt etwas heraus, was mit meinem Leben und gleichzeitig mit der großen ganzen Geschichte zu tun hat. Vielleicht im besten Fall lebt davon wirklich das Gedicht, das eigentlich nirgendwo genau zu sagen ist, ob wir jetzt nur am realen Fluss sind oder ob wir 1000 Jahre Zeit überbrücken oder ob wir mitten in der Biografie desjenigen uns befinden, der es geschrieben hat, oder im schönsten Fall auch die eigene Biografie gespiegelt finden als Lesender.
Man kann das Alter der Elbe als ein Lebensbuch von Uwe Kolbe beschreiben. Der Fluss ist markanter Begleiter seiner Biografie, auch wenn der Lyriker 1957 fern der Elbe in Ost-Berlin geboren wurde. Die Eltern waren Binnenschiffer auf dem Fluss und er zog nach der Ausreise Mitte der 80er Jahre in den Westen, nach Hamburg. Seit längerem lebt er in Dresden. Manche Gedichte greifen Momente in dieser Stadt auf, andere bewegen sich an der Elbe flussaufwärts, nach Tschechien, ins böhmische Riesengebirge, und gehen ebenso weit zurück in der Zeit, zur mythischen Libusche, Sagenfigur, Flussnymphe, Gründerin Prags.
Sozusagen in zweiter Stufe der Sagenwelt, der böhmischen Gründungssage, ist dann nach dem Urvater Tschech taucht ein gewisser Krok oder Krk auf. Und dieser Krok hatte drei Töchter. Und die hatten alle Heilkräfte, Zauberkräfte. Und die Libusche war die jüngste. In der Nachfolge von Krok wurde sie eine kurze Zeit zur Herrscherin der Böhmen in der Sage der böhmischen Stämme und Familien. Und die allerdings begingen einen, ja, man könnte es fast einen Fehler nennen. Sie wollten nicht unter einer Frau, unter so einer weisen, klugen Frau leben, nicht von ihr beherrscht sein, sondern sie wünschten sich einen Mann für die böhmischen Lande.
Und sie schickte, so erzählt Uwe Kolbe, die Landeskinder zu einem weit entfernten Feld und an einen Waldrand. Sie würden dort einen finden, der sein Brot an einem eisernen Tisch isst. Da kommt die reale Geschichte hinzu.
Der Pflüger Pschemissel, als solcher geht er dann in die Geschichte ein, wird mit Libusche zusammen der Urvater des Geschlechtes der ersten tatsächlichen Könige der Böhmen. Das waren das Geschlecht der Pschemissliden. Wir sind im Mittelalter und Hochmittelalter damit.
Uwe Kolbes Gedichte, gegenständlich, klar, präzise, sind immer auch tiefsinnige Reflexionen über die Geschichte. Zu der des Mittelalters und auch zu der slawischen Völker vor der Christianisierung und Kolonialisierung kommen andere Epochen, darunter das verheerende 20. Jahrhundert. Das zweiteilige Gedicht, Jeder der Namen, handelt von den Eindrücken eines Besuchs in Kolin.
Wir hatten gefragt, als die Fremden, die Namen der Toten zu lesen. Hier gab es einmal die größte Gemeinde des jüdischen Volks in Böhmen, außerhalb Prags. Arbeiter rissen den Efeu von einer Wand beim alten jüdischen Friedhof. Sie ließen uns ein, wir gingen und sahen. die verwitterte Schrift.
Der Text, staccatohaft, hart rhythmisiert, spiegelt die große Erschütterung in der Auseinandersetzung mit dem Geschehenen. Der tiefe Einschnitt ist fühlbar mit jedem Wort.
Jemand wie ich, der Deutsch schreibt und der keine Zweitsprache zur Verfügung hat, jedenfalls nicht für die Arbeit am Gedicht, kommt ja nicht umhin, wenn er der jüdischen Geschichte, der jüdisch-deutschen Geschichte begegnet, ja, innezuhalten. Und dieses Innehalten ist zum Beispiel in diesem Gedicht jeder der Namen drin. Und diese Brüchigkeit, vielleicht auch dieses Schweigen, vielleicht auch ein Stottern, vielleicht auch ein Sprachlossein.
Paul Celans Poesie ist hier ein Bezugspunkt in diesem Sprachlossein. Die Gedichte geben indes in ihrer Sprache die Geschichte weiter, verschweigend nichts. Und sie sind eigentlich Wegmarken im Fluss der Zeit. Die verschiedenen Kapitel von »Das Alter der Elbe« durchzieht zudem ein Zyklus von Texten mit dem Titel »Woher ich alles habe«, eine Autobiografie in Versen. Sie führt immer wieder weit weg von der Elbe, etwa nach Tübingen und zu Hölderlin, ein Leitstern für Uwe Kolbe, oder nach Sarajevo und nach Nordamerika.
Mit diesem Arbeitsmodus zu sagen, ich habe da und da wirklich alles her. Es ist alles, es fehlt nichts. Wenn ich bewusst an einen bestimmten Ort, in eine bestimmte Situation gehe, dann kann ich dort alles für mein Leben ziehen und ich könnte sozusagen mit der Betrachtung dieses einen Ortes den Rest meines Lebens zubringen. Was zu einer Geschichte von Jorge Luis Borges führt über einen Mann, der das unendliche Gedächtnis hat, der also über jeden kleinen Moment seines Lebens den Rest seines Lebens berichten könnte. Und so ähnlich verstehe ich diese Gedichte.
Und dann wieder der große Fluss, um den es ganz konkret geht. Die Uferläufe, die Flusslandschaften, das Wasser der Elbe.
Ich sah, wie das Wasser im Flussbett sich wölbte, sah, wie geringe Wellen sich trafen zu Mustern. Ich sah, alle Arten von Vögeln tauchen nach Fisch.
Eben, es gibt sehr viel zu staunen hier auf den vielen Bewegungen auf und an der Elbe. Uwe Kolbes Gedichtband ist Atlas, Chronik, Archäologie, Topographie, Logbuch. Und fortwährend Einladung, den Flussläufen zu folgen. Das Alter der Elbe ist sehr willkommener Teil einer jeden Bordbibliothek.
Nils Beindker war das, über Uwe Kolbes Gedichtband »Das Alter der Elbe«. Der ist bei S. Fischer erschienen für 28 Euro. Und nicht nur die Elbe, auch die Berge hat Uwe Kolbe dichtend besungen. Hier liest er sein Gedicht »Die Alpen«.
Die Alpen. Die Alpen, von oben gesehen, da werden Sie sagen, na und? Mein Gott, ja, von oben die Alpen, das Kunstwerk Gebirge. Das Kunstwerk Verfall, das Wirken der Wasser, des schaffenden Willens der Spezies Mensch. Die Schönheit der Alpen von oben gesehen. Ich dachte, dass, wer jetzt allein ist, der alte Mann Erde, es lange bleiben wird, bis nach uns andere kommen.
Ein Gedicht von Uwe Kolbe. Sie hören das Büchermagazin. Schlagen wir die Zeitung auf oder öffnen wir eine unserer Nachrichten-Apps, dann lesen wir von extremer Hitze und Dürre, die Europa plagen, von Kriegen, von Leid und von Auswirkungen auf die Preise von Energielieferanten etwa. Ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen allesamt, die nach politischen Lösungen verlangen. Ob Frauen dazu besser imstande sind als Männer? Darüber hat Corinne Peluchon, die mehrfach ausgezeichnete französische Moralphilosophin aus Paris, ein Buch geschrieben. Auf Deutsch heißt dieses Buch der 58-Jährigen »Die Macht des Weiblichen – Ideen zu einer Demokratie ohne Herrschaft«. Katja Engelhardt hat »Die Macht des Weiblichen« von Corinne Peluchon gelesen. Sie ist bei mir im Studio. Hallo Katja.
Hallo.
Was ist für Corinne Peluchon »Die Macht des Weiblichen«?
Ja, weil die so ein vages Konstrukt bleibt, fange ich vielleicht damit mal an, was sie nicht ist. Die Macht des Weiblichen ist keine biologisch angelegte Fähigkeit. Es geht nicht darum, dass Frauen, ich mache jetzt Anführungsstriche in die Luft, dass sie von Natur aus gerechter wären oder ähnliches. Stattdessen soll die Macht was sein, was Frauen in der Geschichte der Menschheit entwickelt haben. Peluchon nennt es eine besondere Ausdauer und Standhaftigkeit. Man könnte auch sagen Resilienz oder Widerstandsfähigkeit. Und diese Macht des Weiblichen, die führt Pélochon auch nur auf den letzten 25 Seiten ihres Buchs aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Abschnitt. Und deswegen verstehe ich diese Macht des Weiblichen eher als Impuls oder als Gegenentwurf zu den Missständen, die sie halt vorher beschreibt.
Wäre diese Macht des Weiblichen bereits Realität, dann müsste sie ja schon von der Hälfte der Menschheit zumindest auswirken. Dann gäbe es aber wohl nicht den Zustand, den Corinne Pélochon laut Klappentext auch kritisiert, nämlich die Herrschaftslogiken, die gegenwärtig unsere Demokratie untergraben. Was sind das für Herrschaftslogiken?
Die sind die von der Bemächtigung. Also sie beschäftigt sich auch viel mit Umwelt. Also Menschen beuten die Umwelt aus und bezogen auf die Demokratie bemächtigen sich rechte Kräfte der Menschen und machen sie zu Anhängern. Da beginnt, sagt Pélochon, dann eine toxische Beziehung. Und mit dem Begriff will sie eigentlich erklären, warum diese Verbindung, wenn sie erstmal geschlossen ist, sich gar nicht so leicht löst. Man könnte sich ja zum Beispiel fragen in unserer Gegenwart, wieso wirken sich Skandale innerhalb der AfD nicht negativ aus in den Umfragen? Das Beispiel, das kommt aber von mir. Also Pélochon selbst gibt die ersten Kapitel über kaum Beispiele. Und sie verteilt ja auch mit der These der toxischen Beziehung Rollen, nämlich von Tätern und Opfern. Und auf einmal klingt es so, als könnten Wähler rechtsextremer Parteien in dieser Opferrolle ja gar nichts dafür, was sie an der Wahlurne oder für wen sie an der Wahlurne abstimmen. Das hat mich erst irritiert und dann einfach verärgert.
Diese toxische Beziehung, von der du jetzt gerade sprichst, ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch auch noch gar nicht so furchtbar lang geläufig. Man befindet sich da in einer Beziehung, in der eine Person dominant ist und die andere von ihr abhängig wird. Die abhängige Person leidet dann darunter, wenn Pélochon über den Rechtsruck schreibt. Was ist denn der Grund, weshalb Menschen überhaupt Demagogen folgen, Ihrer Meinung nach?
Ja, da beginnt sie jetzt mit einer Diagnose. Sie sagt, Demagogen und Anhänger, die leiden beide unter einer narzisstischen Perversion. Das ist tatsächlich ein klinischer Begriff. Und beide wollen zum Ausgleich für einen Schmerz, den sie empfinden, Macht ausüben. Und rechtsextreme Kräfte wiederum versprechen genau das, nämlich Macht. Also Anhänger hoffen auf eine Ermächtigung, erfahren aber eine Bemächtigung. Und Corinne Pélochon, die schreibt immer wieder, dass dieser Schmerz geheilt werden müsse. Das hat beim Lesen was total Positives, weil das klingt ja, als gäbe es da eine Lösung und da wäre eine Wandlung möglich. Den Ursprung für diese Wunde, den nennt sie auch, den kennen wir eigentlich auch namentlich aus vielen, vielen Diskussionen immer dann, wenn die AfD einen enormen Wahlerfolg einfährt. Da geht es um Angst, um Ohnmachtsgefühl, auch um Enttäuschung. Was Pélochon aber nicht nennt, das sind ökonomische Gründe oder ganz schlicht ideologische. Könnte ihrer Logik aber schon alles Teil des Schmerzes sein, wenn man der folgt.
Du hast jetzt viel über den Rechtsruck gesprochen. Da fällt einem natürlich bei einer Französin gleich Marine Le Pen ein, bei uns in Deutschland hier Alice Weidel. Aber so konkret, glaube ich, macht sie es gar nicht in dem Buch, oder?
Sehr spät geht es tatsächlich mal um die Gegenwart in der französischen Politik. Aber eigentlich dort, wo sie ihre Theorien aufbaut erst einmal, da fehlen Beispiele komplett.
Und was soll dann nach Meinung von Corinne Pélochon die Heilung sein? Was ist das Antidot, das Gegengift?
Die Wertschätzung, also die Wertschätzung von Umwelt und Menschen. An dem Punkt verbindet sie dann auch das Nachdenken über Politik und Wahlverhalten mit einem Thema, was wir von ihr schon länger kennen, nämlich mit ökologischen Aspekten. So Wertschätzung als Lösung zu deklarieren oder auch Demut, das klingt erstmal ein bisschen mau, aber es gibt einen Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, nämlich den, dass sie darauf pocht, dass wir alle eine Akzeptanz der eigenen körperlichen Bedingtheit haben sollten. Und das Verständnis ist das folgende: Wenn wir nicht gegen unsere körperlichen Grenzen ankämpfen, schreibt sie, dann kämpfen wir auch nicht gegen andere an. Also wenn wir wirklich begreifen, dass wir sterblich sind zum Beispiel, dass uns nicht alles möglich ist, dann würden wir uns als einzelne Menschen begreifen, die in einer Reihe von Generationen stehen und würden unterm Strich nicht nur uns selbst wahrnehmen. Also es geht nicht nur um das Ich. Diesen schönen Gedanken, den mystifiziert sie aber sofort wieder mit diesem Gedanken der Macht des Weiblichen. Und da ist ihre Logik die folgende, dass Frauen schon seit jeher an ihren Körper gebunden werden, Zitat, als seien sie auf ihn festgelegt. Und deswegen sind jetzt Frauen ihrer Meinung nach erfahrungsbedingt näher an dieser Akzeptanz, die uns erlösen würde, an der Akzeptanz der eigenen körperlichen Bedingtheit. Das frühstückt sie aber ziemlich fix ab. Dabei fände ich allein das mehrere Kapitel wert und hätte die sehr gern gelesen.
Und es klingt für mich auch so ein bisschen nach Idealisierung des einen Geschlechts gegenüber dem anderen, oder?
Ja, sie besteht darauf, dass auch Männer diese Fähigkeiten erwerben können. Aber allein die Idee, dass Frauen die inhärent hätten und sich über Generationen quasi weitergeben, allein die kommen mir dann schon sehr transzendental vor. Und dieser Gedanke, auch Männer können das, der ist immer so ein bisschen nachgeschoben.
Das sagt Katja Engelhardt über Die Macht des Weiblichen, Ideen zu einer Demokratie ohne Herrschaft von Corinne Peluchon. Aus dem Französischen übersetzt hat dieses Buch Grit Fröhlich. Es ist erschienen bei CH Beck für 24 Euro. Katja, vielen Dank.
Danke.
Ganz in der Nähe der Hollywood Hills in Los Angeles ist der amerikanische Autor Bret Easton Ellis aufgewachsen. In Unter Null, seinem allerersten Buch, hat er bereits 1985 von seiner Jugend dort in Kalifornien erzählt, in begüterter Umgebung, mit intensivem Drogenkonsum, reichlich Sex und auch von einem Mord ist darin die Rede. Ein schmales, ein heftiges Debüt des heute 62-Jährigen, der danach mit seinem Roman American Psycho weltberühmt werden sollte. American Psycho, die Geschichte des Patrick Bateman, wurde verfilmt bekanntlich und nun ist selbiges auch mit Bret Easton Ellis jüngstem Roman geschehen. Mit The Shards, zu Deutsch Die Scherben, kehrt Bret Easton Ellis gewissermaßen wieder zu seinen Anfängen zurück. Manch ein Kritiker hat diesen Roman als eine Art Prequel zu Unter Null gelesen. The Shards ist als Serie verfilmt worden, 2 Folgen sind bereits draußen und Tobias Stosiak hat sie für uns gesehen.
Die Eröffnungssequenz ist fantastisch. Eine aufreizende Einladung an den Zuschauer, begleitet vom psychedelischen Sound der Cars. Eine Kamera, die etwas ziellos über die frühsommerlich strahlenden Hollywood Hills streift, bis sie das im Sonnenlicht blitzende schwarze Mercedes Cabrio entdeckt, das sich durch die Straßen schlängelt und in ihm den 17-jährigen Brett, unseren fantastisch gut aussehenden Erzähler, der nach Westwood ins Kino will, um sich dort Kubricks Shining anzusehen. Diese Horrorgeschichte über ein abgelegenes Hotel im Schnee, in dem ein Autor durchdreht und versucht, seine Familie umzubringen. Natürlich ein Omen. Schließlich haben wir es auch in The Shards mit einem Erzähler zu tun, bei dem chronisch unklar bleibt, was er nun eigentlich ist. Zeuge oder Regisseur der blutigen Ereignisse, die ihn und die Seinen im Spätsommer des Jahres 81 heimsuchen.
Die frühen 80er waren die goldene Ära der Serienmörder. All die Legenden waren auf der Jagd. Der Nightstalker, der Hillside Strangler. Ich stand kurz vor meinem Abschlussjahr und ahnte noch nicht, dass auch meine Freunde und ich gejagt werden würden. Von dem vielleicht grausamsten Serienmörder von allen.
Bret Easton Ellis hat mit The Shards seine Jugend zum Stoff eines autofiktionalen Romans gemacht. 700 Seiten über den jungen Brett und seine Freunde in ihrem Abschlussjahr an einer Privatschule in L.A. Alle reich und schön, überall Partys, Sex und Drogen und nur 2 Schatten, die das wohlstandsverwahrloste Leben in den Hills eintrüben. Bretts Homosexualität, die Anfang der 80er zwar ausgelebt, aber nicht offen zur Schau gestellt werden darf, und der besagte Serienmörder, der in der Nachbarschaft wildert und seine Teenager-Opfer vornehmlich mit Tierkadavern verziert. Ein Serienmörder, den Brett in seinem neuen Mitschüler Robert erkannt haben will, der ihn, natürlich schön wie ein Hollywood-Star, anzieht und verunsichert zur gleichen Zeit. Weshalb für den Leser bzw. den Zuschauer nie so ganz klar ist, ob nicht vielleicht andere Motive hinter Bretts Vendetta stecken, als die Suche nach der Wahrheit.
Er war da wegen einer Depression und ein paar anderen Problemen.
Toll, also haben sie ihn in der Klapse weggesperrt.
Das ist ein bisschen dramatisch, Brett. Du machst da wieder eine Story draus.
Ich bin Autor, das ist mein Job.
Ist doch halb so wild.
Wer den Roman kennt, der wusste, dass eine Verfilmung nicht leicht werden würde. Ein erster Versuch wurde wegen kreativer Differenzen wieder abgebrochen. Dann übernahm Ryan Murphy in mehrerlei Hinsicht eine ideale Besetzung. Genauso alt wie Alice, mit einem Fable für queere Stoffe und als Schöpfer der American Horror Stories, geübt in der Bebilderung amerikanischer Albträume. Außerdem pflegt Murphy einen ganz eigenen visuellen Stil, der wunderbar zu Alice' Vorlage passt. Entwirft Szenen, die unheimlich akkurat eingerichtet sind, die in Kulisse und Farbigkeit die 80er fast zu idealtypisch einfangen und die trotzdem irgendwie abstrakt bleiben. Zu leer, zu statisch, mehr Bühne als Umwelt. Überinszeniert wirkt das, wie aus dem Hochglanzkatalog, und löst damit die gleiche Skepsis aus wie die Erzählstimme im Roman.
Musikvideos werden ganz sicher die große neue Kunstform. Sie schaffen ein Narrativ in unter 5 Minuten und entführen dich in den Verstand des Musikers.
so sagt es der Erzähler einmal. Und tatsächlich fühlt man sich auch in dieser Serie wie in einem überlangen Musikvideo gefangen, einem atmosphärischen Kaleidoskop betörend schöner Bilder, untermalt von einem popmusikalischen Best-of der 80er. Die Stimmung steht im Vordergrund, die Handlung spielt eher eine Nebenrolle. Die ständig dreuende Gefahr ist mehr Metapher als Spannungstreiber und auch die Figuren bleiben erstaunlich flach, glatt, entwickeln sich kaum weiter. Um es also einmal klar zu sagen, diese Serie ist ausgesprochen langweilig. Was kein Problem ist, denn zwar will man hier nie wissen, wie es weitergeht, aber genauso wenig will man, dass es aufhört. The Shards ist keine Unterhaltung, sondern eine Verführung und damit ein großartiger Zeitvertreib.
Eine Literaturverfilmung für Zeiten der Leseflaute, die es ja auch geben soll. Tobias Stosiek war das über die Serienadaption von Bret Easton Ellis, The Shards, zu sehen bei Disney+. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Donna Leon. Gewusst hat, neben vielen anderen, Ankete Ebetina aus Weithaus. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Auf zu einem neuen Gast in der Hotellobby und heute suchen wir nach einem, der gerade in aller Munde ist. Erraten Sie, wer hier an der Rezeption steht?
Willkommen im Corfu Palace. Wie kann ich behilflich sein?
Morgen kehre ich heim, sobald die rosenfingrige Eos erscheint.
Schon? Wie schade, dass Sie aufbrechen müssen.
Lang bin ich unterwegs gewesen. Viel zu lang.
Wie man hört, haben Sie gestern einen spannenden Vortrag gehalten.
Über meine Irrfahrten.
Die sollen ja furchtbar aufregend gewesen sein.
Nach diesem endlosen Krieg war es anfangs die reinste Erholung. Ägäis-Kreuzfahrt gewissermaßen. Bis Wind aufkam.
Ja, so ein Unwetter kann einen an die entlegensten Küsten blasen.
Niemand weiß das besser als ich.
Wie waren denn die Landgänge?
Den ersten habe ich schon fast vergessen. Einige meiner Freunde ebenso.
Wahrscheinlich sind sie auf einer dieser Partyinseln gelandet.
Jedenfalls hatten die Einheimischen seltsame Essgewohnheiten.
Ja, in der Fremde muss man sich ja an die Landessitten anpassen und auch mal ein Auge zudrücken.
Zwischendurch hat's wieder gestürmt.
Das große Meer ist unberechenbar.
Dafür gab's auf der nächsten Insel eine Zaubershow. Wir fühlten uns wie verwandelt.
Was diese Animationskünstlerinnen sich alles einfallen lassen?
Eine hat mich in ihr Herz geschlossen. Holy moly, kann ich nur sagen. Ich wollte gar nicht mehr weg.
Eine Urlaubsbekanntschaft?
So ungefähr. Danach kamen wir an einem Musikfestival vorbei.
Ah, Kulturprogramm, oder?
Von wegen. Einen Hörschaden hätten wir beinahe gekriegt.
Auf Reisen lebt man gefährlich.
Absolut. Auch die See kann zu einem richtigen Ungeheuer werden.
Wo sind eigentlich Ihre Freunde abgeblieben?
Die kamen mir nach und nach abhanden. Haben was Falsches gegessen.
Oh, verdorbenen Fisch? Schlechte Muscheln?
Rindfleisch aus eigener Schlachtung.
Bei den Göttern.
Hätten wir lieber einen Veggie-Tag einlegen sollen.
Und morgen geht's also wieder nach Hause. Ob man sie dort noch erkennen wird?
Nach 20 Jahren bin schon gespannt wie ein Flitzebogen.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.